Inforadio Podcast.
Die Berliner Landesregierung ringt um günstigere Mieten für die Stadt und überlegt, den Klimanotstand auszurufen. Derweil gab es heftige Diskussionen in Brandenburg, als sich der neue Landtag konstituierte. Natürlich berichten wir in der kommenden Viertelstunde auch über den Stand der Koalitionsverhandlungen in Brandenburg. Herzlich willkommen damit zum landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Ute Schumacher. Das Land Berlin hat knapp 6.000 Wohnungen in Spandau und Reinickendorf gekauft. Käufer war für das Land die GEWO-BAG, die 920 Millionen Euro zahlte. Über die Mietpreise und die verschiedenen Versuche, die stabil zu halten, will ich sprechen mit meinem Kollegen Thorsten Gabriel. Hallo.
Hallo.
Lohnt sich so ein Ankauf, um Mieten stabil zu halten, für die Mieterinnen und Mieter in ganz Berlin oder nur für die rund 10.000, die da in den Wohnungen wohnen?
Also bei kleinen Wohnungsbeständen hat so etwas natürlich häufig wenig Strahlkraft auf die umliegenden Gebäude. Hier ist es natürlich so, dass es sich um mehrere tausend Wohnungen handelt. Und wenn man sich vorstellt, dass deren Mieten in den kommenden Jahren stabil gehalten werden, dann hat das natürlich auch Auswirkungen beispielsweise auf einen Mietspiegel und damit Strahlkraft eben auf die Gebäudebestände, die drumherum sind.
Mindestens ein Wermutstropfen ist ja, dass diese Wohnungen, die da jetzt gekauft werden, ein Teil der Wohnungen sind, die vor 15 Jahren das Land Berlin verkauft hat, nämlich als sie die GSW verkaufte mit über 60.000 Wohnungen. Jetzt kosten knapp ein Zehntel der Wohnungen, die da jetzt zurückgekauft werden, 1 Milliarde Euro. Das, was man einnahm letztlich mit dem GSW-Verkauf damals, waren zusammengenommen mit der Schuldenübernahme 2 Milliarden. Trotzdem sagt die Koalition, dass sie zufrieden ist mit diesem Kauf. Ist das ein guter Deal tatsächlich oder eher ein schlechter?
Also diejenigen, die das nur rein fiskalisch betrachten, die sagen natürlich, das ist ein schlechtes Geschäft. Das hört man beispielsweise von der FDP, das hört man von der AfD, die also sagen, das grenzt an Veruntreuung staatlicher Gelder. Interessanterweise kommen da positive Reaktionen von der CDU und die sind dann eher inhaltlich gewichtet. Wenn man sich nämlich anschaut, wo diese Wohnungen gekauft wurden, eben mal nicht direkt in der Innenstadt, sondern am Stadtrand in Reinickendorf und Spandau, auch noch in Gebieten, die eher als sozial schwach gelten. Insofern kann man sagen, ja, die Fehler der Vergangenheit, die haben einen hohen Preis. Aber wenn man es inhaltlich gewichtet, kann man auch sagen, es ist ein sinnvolles Geschäft.
Gut, die Berliner Landesregierung will ja auch weiter Wohnungen aufkaufen, fährt aber auch noch eine andere Schiene, um die Mieten in der Stadt wieder einzufangen. Ein Mietendeckel ist ja bekanntlich geplant. So ganz fest steht noch nicht, wie der aussieht, ob die Mieten eingefroren werden, ob die Mieten zum Teil vielleicht sogar sinken werden. Klar ist aber, dass es ein Problem für Berliner Mieter gibt für die Zeit nach einem Mietendeckel. Da besteht nämlich das Risiko, dass die Mieten dann eher unkontrolliert anziehen. Warum ist das so?
Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass ja ein Mietspiegel Mieten eines, wie man so sagt, unbeeinflussten Marktes abbilden soll. Das heißt, was wird auf dem freien Markt im Moment verlangt für Wohnungen? Nach einem Mietendeckel hat man diesen freien Markt ja erstmal nicht mehr, der abgebildet werden kann. Und das heißt, so ein Mietspiegel kann quasi erst wieder langsam entstehen und da dürfen dann auch nur Mieten einfließen, die erhöht wurden oder die neu abgeschlossen wurden. In dieser Zeit können Vermieter Mieten erhöhen, indem sie einfach beliebig 3 Vergleichswohnungen heranziehen und sagen, hier, da, so hoch sind die Mieten da, deswegen wollen wir auch erhöhen oder eben Gutachten anfertigen. Und das birgt natürlich schon ein Risiko für die Mieter.
Für das Problem hat die Koalition noch nicht wirklich eine Lösung, aber ein paar Ideen werden diskutiert. Welche sind das?
Also die Stadtentwicklungssenatorin erinnert sich, es gab schon mal eine Situation, in der staatlich regulierte Mieten in einen Mietspiegel überführt werden sollten und mussten. Das war nach der Wende die Ostwohnungsbestände, die ja auch reguliert waren. Da gab es, sagt sie, gesetzliche Übergangsregelungen und man könnte doch auch jetzt möglicherweise wieder gesetzliche Regelungen schaffen. Das Problem dabei ist nur, damals waren das bundesgesetzliche Regelungen. Ob das auf Landesebene gilt, das ist genauso umstritten wie die Frage, ob der Mietendeckel auf Landesebene eigentlich funktioniert. Gibt im Parlament noch eine andere Idee, die die Koalition hat? Das ist ein Mietenkataster, also so etwas wie eine Mietendatenbank, die man anlegen könnte, wo dann nach und nach wirklich alle Wohnungsmieten der Stadt einfließen als Orientierungshilfe. Aber wie gesagt, es sind alles nur Ideen bisher.
Einschätzungen von Thorsten Gabriel. Vielen Dank. 100.000 Menschen demonstrierten vor gut einer Woche allein in Berlin für mehr Klimaschutz. Weltweit wurde demonstriert. Anlass genug für die Grünen, sich das Thema für die Aktuelle Stunde im Abgeordnetenhaus in dieser Woche zu wünschen. Und so diskutierten die Abgeordneten, was Berlin in Sachen Klimaschutz bereits macht, was es machen kann und was es machen sollte. Jan Menzel fasst zusammen.
Berlin steige bis 2030 aus der Kohlenutzung aus, es gebe das bundesweit erste Mobilitätsgesetz und die Koalition habe eine Solaroffensive gestartet, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Silke Gebel zum Auftakt der Debatte. Berlin sei Vorreiter, so Gebel, während die Bundesregierung die Last auf künftige Generationen verlagere. Und doch.
Wir müssen uns auch immer fragen, müssen wir nicht noch eine Schippe obendrauf legen bei all den Maßnahmen, die wir für ein klimagerechtes Berlin in Gang bringen. Reicht das, was wir machen?
Tut es nicht, hielt CDU-Umweltpolitiker Danny Freimark der Rot-Rot-Grünen-Koalition entgegen. Ausdrücklich lobte er das Klimapaket der Bundesregierung. Der Senat hingegen kleckere bei der energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude. Er baue keine neuen U-Bahn-Linien und mache den umweltfreundlichen ÖPNV sogar teurer.
Da erzählen Sie uns hier, Frau Gebel, eine ganz grandiose Rede, was gemacht werden muss, und erhöhen über Nacht um fast 2% die Tickets für den ÖPNV in Berlin. Das ist ja eine Geschichte, die kann man gar nicht glauben.
Für die Koalition konterte SPD-Umweltexperte Daniel Buchholz, der Senat habe die größte Bestellung für neue U-Bahn-Wagen in der Geschichte der Stadt ausgelöst. Und bei den Fahrpreisen für Busse und Bahnen müsse man etwas sorgfältiger hinschauen, so Buchholz.
Jeder, der sich hier zur dauerhaften Benutzung von Bussen und Bahnen bekennt, meine Damen und Herren, wer sich ein Abo kauft, zahlt nicht einen Cent mehr auf dem Gebiet von Berlin.
Deutlich auf Distanz gingen Redner aller Fraktionen zur AfD. Deren Abgeordneter Frank Scholtisek bezweifelte als einziger den menschengemachten Klimawandel und kritisierte die Freitagsdemonstrationen.
Klima ist die neue Religion. Greta ist der neue Messias. Die Grünen sind die Inquisition. Und das Klimapaket ist der neue Ablasshandel.
Umweltsenatorin Regine Günther warnte, dass die Atmosphäre eine kostenlose Müllhalde bleibe. Weil das Klimapaket der Bundesregierung so mickrig sei, müsse Berlin ein Zeichen setzen. Sie werde dem Senat vorschlagen,
dass Berlin das, was die Menschen Klimanotstand nennen, offiziell anerkennt als erstes Bundesland.
Klimanotstand würde bedeuten, dass alle politischen Vorhaben auf ihre Klimaverträglichkeit überprüft werden. Eine Initiative hatte vor einem Monat mehr als 40.000 Unterschriften an das Abgeordnetenhaus übergeben. Die Forderung, Berlin soll dem Beispiel von mehr als 50 deutschen Städten folgen und den Klimanotstand erklären.
Die Berliner SPD-Fraktion hat diese Woche eine Kehrtwende vollzogen. Hatte die Partei jahrelang ihre Entscheidung verteidigt, Lehrer nicht mehr zu verbeamten, hat sie jetzt das Gegenteil beschlossen. Die SPD-Fraktion will wieder, dass Lehrerinnen und Lehrer in Berlin verbeamtet werden. So sollen wieder mehr fertig ausgebildete Lehrkräfte nach Berlin gelockt oder hier gehalten werden. Also theoretisch. Denn bislang ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass die Koalition insgesamt die Lehrerverbeamtung beschließen wird. Kirsten Buchmann berichtet.
Berlin rennen die Lehrer weg, argumentiert der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Raed Salih, nämlich in Bundesländer, die sie verbeamten. Um sie für seine Schulen zu gewinnen, müsse daher auch Berlin diesen Weg einschlagen.
Wenn man merkt, es geht nicht anders, alle anderen Bundesländer verbeamten wieder, dann darf Berlin nicht das letzte Bundesland sein, was daran festhält, nicht verbeamten zu wollen. Wir sind der jungen Generation schuldig, dass wir dafür sorgen, dass sie vernünftige, gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer haben.
Doch innerhalb der SPD scheiden sich die Geister, was die Lehrerverbeamtung angeht. Finanzsenator Matthias Koller zählt sie in dieser Wahlperiode nicht für machbar. Denn dafür müssten im Landeshaushalt in großem Umfang Rückstellungen gebildet werden, vor allem um ihnen später Pensionen zu zahlen. Doch selbst mit einer Verbeamtung werde der Lehrermangel nicht an Berlin vorbeigehen, findet Kollatz.
Das Land Brandenburg, das Verbeamtungen durchführt, hat zum Beispiel zum Schuljahresbeginn 50% Quereinsteiger eingestellt. Das heißt also insofern, die Idee, dass die Verbeamtung dieses Thema löst, dass wir eine große Anzahl von Quereinsteigern haben, das sehe ich nicht so. Und jetzt muss man halt eben sehen, wie die Diskussion weitergeht.
Die ersten Diskussionen zeigen, dass der Vorstoß der SPD-Fraktion bei den Koalitionspartnern wenig Begeisterung auslöst. Die Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel findet es wichtiger, an anderen Stellschrauben zu drehen, um in den Schulen genügend Lehrer zu bekommen.
Wir überlegen, ob die Referendare jetzt eben schon früher an den Schulen unterrichten sollen, weil das sind ja ausgebildete PädagogInnen.
Die Linksfraktion lehnt eine Verbeamtung der Lehrer weiter ab, denn sie erfüllten keine hoheitlichen Aufgaben. Wichtiger findet sie attraktivere Arbeitsbedingungen für die Pädagogen. Das unterstreicht auch der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Tom Erdmann.
Wir müssen darüber reden, wie die Unterrichtsverpflichtung reduziert werden kann. Wir müssen mehr anderes pädagogisches und auch nicht pädagogisches Personal in die Schulen bringen, um die Arbeitsbedingungen so attraktiv zu machen, dass man sich hier wirklich gerne bewirbt.
Gegenwind also aus verschiedenen Richtungen. Ob es am Ende eine Mehrheit geben wird für die Verbeamtung, ist offen.
In Brandenburg hat sich knapp 4 4 Wochen nach der Landtagswahl das Parlament zu seiner ersten Sitzung getroffen. Eine Sitzung, die durchaus spannungsreich war. Auch wegen der Eröffnungsrede von Alterspräsidentin Marianne Spring-Räumschüssel von der AfD. Dominik Lenz.
Im Plenarsaal stellt die Linksfraktion Wolfsfiguren auf ihre Tische. Miniaturen der Wölfe, die der Künstler Opolka einst vor dem Landtag aufstellte, als Protest gegen den Einzug der AfD. Die Alterspräsidentin des Landtags, Marianne Spring-Räumschüssel von der AfD, nimmt in ihrer Eröffnungsrede Bezug auf eine Spaltung der Gesellschaft.
Bürger, die nicht dem sogenannten Mainstream folgen, werden diffamiert, in die rechte Ecke gestellt. Einige haben berufliche Nachteile.
Kritik übt sie an der Tatsache, dass die AfD als zweitstärkste Fraktion im Landtag nicht an einer neuen Regierung beteiligt wird. Unmut aus den anderen Fraktionen, die Rede sei eine AfD-Rede, nicht die einer Alterspräsidentin. Unwürdige Eröffnung, ruft SPD-Fraktionschef Mike Bischoff dazwischen und bekommt prompt den ersten Ordnungsruf dieser Legislatur.
Ich nehme gleich mein Recht in Anspruch und erteile jetzt hier erstmal einen Ordnungsruf. Sie haben die Würde dieses Aktes nicht verstanden.
Versöhnlich der Auftritt der neuen Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke, die mit 77 Ja-Stimmen von 88 Abgeordneten unerwartet breite Zustimmung bekommt. In ihrer Antrittsrede wirbt sie für ein respektvolles Miteinander.
Können wir streiten, ohne einander zu verletzen, ohne dass es Sieger und Besiegte gibt? Kann man streiten lernen? Ich meine ja, man kann es lernen. Und es ist notwendig für eine politische Kultur der Zukunft.
Standing Ovations von allen Fraktionen, außer der AfD. Der Abgeordnete Andreas Galau würde gern ebenfalls aufstehen, wird aber vom Fraktionschef zurückgerufen. Galau selbst wird kurz darauf als Landtagsvize gewählt, mit 36 Ja-, 20 Nein-Stimmen und 31 Enthaltungen.
Viel Glück und Erfolg in Ihrem neuen Amt.
Bis zuletzt ist unklar, wie sich die anderen Fraktionen verhalten, ob sie Galau mit seiner politischen Vergangenheit als Mitglied der Republikaner wählen oder nicht. Offenbar wollten die meisten dann aber doch eine Hängepartie wie im Bundestag vermeiden und entscheiden sich für Enthaltung, denn am Ende zählt die einfache Mehrheit. Gewählt wird auch Barbara Riechstein von der CDU als Landtagsvizepräsidentin. Daniel Freiherr von Lützow von der AfD als weiteres Präsidiumsmitglied fällt dagegen durch.
Die Legislative, also das Parlament, steht also schon mal in Brandenburg, fehlt noch die Exekutive, also die Regierung. Da laufen aktuell Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, CDU und Grünen. Und diesen Montag trafen sich die Spitzen dieser drei Parteien zu ihrer ersten Verhandlungsrunde. Thorsten Südow mit dem, was bislang besprochen ist.
Neuland ist das für Brandenburg. Diese angestrebte Koalition aus Sozialdemokraten, Christdemokraten und Bündnis 90 Die Grünen, die auf 50 von 88 Stimmen im Landtag kommt. Neu ist auch, dass die gestarteten Koalitionsverhandlungen anders als bisherige ein Fundament haben. Das sind 10 Seiten Sondierungspapier. Darin steht unter anderem, dass es keine neuen Tagebaue und keine Tagebauerweiterung geben wird. Mehr Tierschutz und Ökolandwirtschaft, ein Fahrplan für vollständige Kita-Beitragsfreiheit angepeilt wird und es in Brandenburg ein Wiederaufforstungsprogramm geben wird. SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke spricht davon, in wenigen Wochen einen entscheidungsreifen Koalitionsvertrag vorlegen zu können.
Ich hoffe, dass wir Mitte Oktober durch sein können, durch sein werden. Es ist noch ein bisschen Puffer, aber es ist gut sondiert worden und das ist eine gute Grundlage jetzt auch für die Verhandlungen.
In 7 Fachgruppen wird die entscheidende Feinarbeit für den Koalitionsvertrag abgeliefert. Sie heißen Bildungspolitik, Innenpolitik, Wirtschaft, Landwirtschaft, gute Arbeit, Finanzen und gute Regierungspolitik. Mittlerweile ist wohl eine Art Kassensturz gemacht worden. Am Schuldenabbau soll festgehalten werden. Am übernächsten Montag, das ist der 7. Oktober, treffen sich Woidke, Stübgen und die Landtagsfraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Ursula Nonnemacher, mit ihren Delegationen in der großen Verhandlungsrunde, um das von den Arbeitsgruppen erstellte Zwischenergebnis genau anzugucken. Die Erwartungen unter anderem der Wirtschaft an das künftige Regierungsbündnis in Potsdam sind beträchtlich. Mehr Tempo bei der Planung und die Glasfaserkabel preisgünstig überirdisch verlegen. Das sind 2 Forderungen der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. Hauptgeschäftsführer Christian Amsink schlägt einen Digitalisierungsstaatssekretär sowie mehr Augenmerk für den ländlichen Raum Brandenburgs vor.
Wir stellen fest, dass sich manche Menschen auch unzufrieden sind, weil sie glauben, dass ihre Chancen auf dem Lande nicht so gut sind wie in den Städten. Da müssen wir sagen, dass auch an der Struktur des Kabinetts nochmal überlegt werden sollte und sagt, wir brauchen einen nochmal einen besseren und konzentrierteren Blick auf die ländlichen Regionen, vielleicht in Form eines Koordinators. Im Augenblick haben wir das Gefühl, das ist zu sehr zersplittert.
Über einen Koalitionsvertrag werden am Ende die Mitglieder von CDU und Bündnis 90 Die Grünen in Brandenburg sowie ein SPD-Landesparteitag entscheiden. Bis zum 25. Dezember muss ein neuer Ministerpräsident gewählt sein. Andernfalls sieht die Verfassung Brandenburgs Neuwahlen vor.
Die wichtigsten landespolitischen Themen der Woche aus der Region waren das. Kurz zusammengefasst, ich bin Ute Schumacher. Danke fürs Zuhören.
Inforadio Podcast.